Willkommen bei Kontext, Wirtschaft im Gespräch. Die Podcast-Serie, die der Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten von der Wirtschaft. Und mit mir, Nicole Leuenberger, eurem Gastgeber. Vor etwa 2 Wochen hat er einen runden Geburtstag gefeiert. Und wenn man schaut, was er so alles macht, Nationalrat, Vizeparteipräsident, Verwaltungsrat, Firmengründer, dann müsste der Rundgeburtstag etwa mindestens der 40. sein, aber ist es nicht. Es ist erst der 30., den du kürzlich gefeiert hast. Herzlich willkommen, André Silberschmidt.
Vielen Dank für die Einladung.
Grosse Party gemacht, nehme ich an.
Ja, es geht. Wir haben noch ein Hochzeitsfest dieses Jahr. Und darum habe ich gefunden, ich habe mir an 3 Abende habe ich mit 3 verschiedenen Gruppen, einmal Familie, 2x Freunde, ein bisschen gefeiert. Aber ehrlich gesagt nicht so wie früher. Also es ist einfach so viel los im Moment und darum habe ich jetzt gar nicht gross Lust gehabt, um irgendwie einen grossen Absturz oder so zu haben, sondern ja, wir haben dann eben das Hochzeitsfest und das wird dann ein grosses Fest.
Aber es ist ja kein Wunder, ist bei dir so viel los. Eben all die Sachen, die du machst. Und wir wollen heute hier im Podcast reden über Startups, über die Digitalisierung, auch noch über die künstliche Intelligenz, Chancen und Gefahren. Wir sind hier in den altehrwürdigen Räumen vom Bundeshaus. Man hört es, es hält ein bisschen, der Boden knarrt ein bisschen. Aber das ist halt der Ort, wo die grossen Weichen gestellt werden. Darum sind wir da. André Silberschmidt, du hast ja bei der Bank angefangen. Du hast eine Bankenlehre gemacht, bist dort aufgestiegen, bist dir relativ schnell ins Kader gekommen. Du hättest dir eigentlich auch dort können bequem machen. Das hast du aber nicht gemacht. Du hast ein Start-up gegründet. Wieso eigentlich?
Ja, also es ist nicht so, dass man mega bequem war auf der Bank. Es hat durchaus ist das ein anspruchsvoller Job. Ich habe dann aber auf einer Ferienreise die Pokéballs entdeckt in Bangkok. Und das hat es im Jahr 2017 eigentlich noch nicht richtig gegeben in der Schweiz. Und dann habe ich einfach gefunden, das wäre doch noch etwas Cooles, weil es ist etwas Frisches, etwas Gesundes, eine gute Qualität. Und mir hat das ein bisschen gefällt, wenn es darum gegangen ist, schnell einen Lunch neu zu haben. Und dann habe ich das in die Schweiz gebracht.
Darum hast du Kaizen, wie spricht man es richtig
Kaizen,
aus?
Genau.
Kaizen gegründet. Du kennst das Gründen darum sehr fest aus eigener Erfahrung und jetzt so in deiner Rolle als Nationalrat ist es deine erklärte Mission, um das Leben von Start-up-Gründerinnen und Gründern einfacher zu machen. Und zwar von ganz Anfang weg, das fängt ja beim Gründen an, also wenn man will, GmbH, eine Aktiengesellschaft gründen, wieso muss es einfacher werden? Wo sind dort die grössten Hürden?
Ja, ich finde, wenn Menschen schon Ideen haben, um etwas Neues anfangen, dann sollte nicht die Bürokratie sein, an diesen Ideen eigentlich hindern. Und darum ist es mir ein grosses Anliegen, dass wenn jemand in der Schweiz, der eine Firma gründet, dass die Person das mit möglichst wenig Vorwissen sehr einfach machen kann und auch kostengünstig. Weil es gibt genug viele Hürden beim Aufbau von einer Firma, also unternehmerische Hürden. Und da finde ich, sollte eigentlich nicht der Staat noch zusätzliche Hürden sein. Und ich habe es einfach selber gemerkt, wir sind dort, das war vor 7 Jahren, also irgendwie Anfang 20 gewesen. Und wenn man noch nie eine Firma gegründet hat, dann fängt man an googeln und findet da einen Ratgeber und dort ein Tool. Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ist es doch noch ein Dschungel gewesen. Und ich hoffe, dass wir das ändern können. Eben ein Vorschuss, den ich erfolgreich durch das Parlament gebracht habe, fordert, dass man einen digitalen Prozess hat für die Firmengründung, dass man kein Formular mehr ausdrucken muss, nirgends mehr muss vor Ort vorbeigehen. Das ist jetzt der Bundesrat am Umsetzen und ich hoffe, dass das sicher wird helfen, dass noch mehr auch Ideen zu Firmen werden können.
Ja, du hast dort ja ein bisschen offene Türen eingerannt. Also du hast die Motion eingereicht und der Bundesrat hat ja gefunden, ja mal, macht Sinn, hat zwar auch gefunden, ja, es ist nicht immer ganz einfach weg 26 Kantone, oder?
Genau, es ist ein Thema, das alle gefunden haben, das ist doch klar, aber mir hat die Politik gelernt, dass du alles, was eigentlich selbstverständlich ist, trotzdem noch eingefordert werden. Also im Unterschied zu der Privatwirtschaft, wo teilweise Sachen einfach gehen, weil man es macht, weil es sinnvoll ist, braucht der Gesetzgeber oder der Bundesrat braucht halt immer einen Auftrag. Und er kann sich den Auftrag theoretisch selber geben, aber der hat ja meistens auch anders noch zu tun. Und dann braucht er teilweise halt den Input aus dem Parlament, wenn es etwas ist, wo alle sagen, ja, ist ja klar, wieso fordert das? Aber wenn man es nicht fordert, dann wird es halt nicht umgesetzt.
Und wo steht das jetzt? Also Stand heute ist es, glaube ich, immer noch nicht komplett digital möglich, oder eine Firma zu gründen?
Ja, die Motion ist noch nicht umgesetzt. Es hat Beschreibungen gegeben, dass man das ganze Notariatswesen digitaler ausgestaltet. Für das hat es ein Notariatsdigitalisierungsgesetz gegeben. Und das ist jetzt durchgekommen im Parlament. Also es braucht halt an verschiedenen Orten. Es betrifft eben nicht nur die Handelsregister oder die Notare, es betrifft auch Banken, die auch ihre Prozesse anpassen müssen. Ich bin teilweise erstaunt, wie viel dass man bei der Bank auch immer noch muss mit Formular analog machen, obwohl es Gesetz Möglichkeiten gibt für Digitalisierung. Wir haben in der Schweiz die Möglichkeit von einer qualifizierten elektronischen Signatur und es wird noch sehr wenig angewendet, was ich eigentlich schade finde, weil Gesetze sind meistens gar nicht so schlecht, sondern es wird einfach in der Praxis zu wenig umgesetzt.
Ich kenne so, ich leite OS, ich leite ja auch unsere Podcast-Agentur, die Podcast-Schmiede, und was ich ein Formular per E-Mail bekomme, dann tue ich sie ausdrucken, dann tue ich sie unterschreiben, dann tue ich es wieder einscannen und dann mailen ich es wieder. Also.
Genau. Ja, es ist teilweise ein bisschen wirklich komisch. Und, also ich habe schon Sachen erlebt, wo ich das qualifiziert unterschrieben habe. Ich habe eine E-Mail-Vereinbarung mit der Bank und trotzdem haben sie gesagt, ich muss es ausdrucken und auf Post tun. Aber eben, da ist teilweise, das wollte ich nur sagen, Privatwirtschaft ist eben auch nicht immer voraus und der Staat ist hinten drin, sondern teilweise ist es auch umgekehrt.
Also man darf ja auch gewisse Sachen hervorheben, die gut funktionieren. Also ich staune zum Beispiel auch beim Einreichen von der Steuererklärung, wenn ich einen Beleg mit dem Handy scanne und es kommt automatisch auf den Kompi. Es gibt schon so gewisse Sachen, die funktionieren schon.
Genau, genau. Ich glaube, der grosse Durchbruch wird kommen mit der elektronischen Identität. Wir haben jetzt in der Frühlingssession im Nationalrat ein Bundesgesetz besprochen für die elektronische Identität. Und das geht noch in den Ständerat und es ist eigentlich unbestritten. Und ich glaube, das wird ein Durchbruch in verschiedenen Digitalisierungsbemühungen sein. Weil dort fängt es an, wenn man sich online ausweisen kann, dann kann man halt auch viel einfacher all die Abschlüsse und Verträge und so weiter machen. Das sehen wir in Estland, wo der Bürger so schon lange eine Online-Identifikation hat und auf der basieren all die E-Government-Lösungen, die jetzt in Estland gang und gäbe sind.
Also da tut sich einiges, braucht einfach nach wie vor ein bisschen Geduld. Was sind andere grosse Hürden, die du den Startups willst wegnehmen? Was braucht es, dass in der Schweiz das Ökosystem noch stärker wird?
Ich glaube, als Startup braucht man grundsätzlich zwei Sachen. Das ist Geld und gute Leute. Und ich fange jetzt mal bei den Leuten an. Dort haben wir natürlich mit unseren Hochschulen eine super Möglichkeit zur Rekrutierung. Das Problem ist einfach, wenn die Person aus einem Nicht-EU-Staat kommt, sogenannten Drittstaat, dann ist man einmal Kontingent unterlegt und man muss eigentlich als Startup beweisen, dass man im ganzen Schweiz- und EU-Raum niemanden gefunden hat, der eine ähnliche Qualifikation ausweist. Und das ist relativ schwierig. Grosse Firmen haben es einfacher. Die tun teilweise die Prozesse outsourcen an Beratungsfirmen, die dann für sie das Recruiting machen. Und als Startup hat man gar nicht die Möglichkeit. Und da geht es darum, dass man einerseits Leute, die in der Schweiz studiert haben, aus Drittstaaten, einen einfacheren Zugang in den Arbeitsmarkt geben. Da haben ja auch wir als Steuerzahler haben das auch mitfinanziert. Es ist eigentlich völlig blöd, dass wir das Studium von Leuten in der Schweiz mitfinanzieren und nachher denen, die in der Schweiz arbeiten lassen, oder? Das ist das eine. Und das andere ist, dass der Prozess, um die Kontingente zu bekommen, auch vereinheitlicht wird. Und jetzt sind wir auf gutem Weg mit IGOV. Das ist das Portal vom SECO, vom Bund. Eben wie in vielen Themen, auch da ist es eigentlich kantonale Hoheit, den Vollzug zu machen. Und jetzt hat man aber eine Lösung gefunden, dass man sagt, es gibt national ein Tool, One-Stop-Shop, eine Maske und im Hintergrund in dieser Maske sind all die kantonalen Prozesse eigentlich abgebildet. Und so kann ich, ob ich im Thurgau meine Firma habe, in Zürich oder in Genf, kann ich über eine Maske reingehen, dort alles abdöckeln und nachher geht es in den entsprechenden Kanton. Und ich glaube, das ist eigentlich zukunftsweisend. Man kann nicht mehr sagen, heute, ja, wie es halt in der Kantonsverantwortung ist, gibt es keinen One-Stop-Shop, sondern das Wichtige ist, dass man eine Maske hat und was hinten, wie das abgewickelt wird, ja, das muss man halt Rücksicht nehmen, wer die Hoheit darüber hat, aber das ist keine Ausrede mehr. Das ist jetzt das Thema Personal, oder? Man deckt mit auch Sachen wie Lohnnebenkosten und so weiter, die alle Firmen betrifft. Also wir müssen schauen, dass wir dort nicht immer mehr Steuern und Abgaben beschliessen. Und beim Kapital ist einerseits so, dass wir Erleichterungen gemacht haben, dass man in der Schweiz Venture Capital Fonds kann gründen kann. Viele Venture Capital Fonds gehen entweder auf Luxemburg oder Liechtenstein heute. Wir haben dort ein Gesetz gemacht, Limited Qualified Investor Fund, LQIF abgekürzt, wo jetzt die Verordnung draussen ist, wo ich hoffe, dass es jetzt mehr auch Gefäße aus der Schweiz gibt, für in die Schweiz zu investieren. Und das andere sind Themen wie Stempelabgabe beispielsweise, wo man ja 1% zahlt, wenn man Eigenkapital erhöht, über 1 Million Schweizer Franken. Da haben wir ja leider im Volk die Abstimmung verloren, um die Stempelabgabe abzuschaffen. Aber ich habe ein Postulat jetzt durch das Parlament gebracht, das fordert, dass man schaut, dass man die Start-up-freundlicher ausgestaltet. Also beispielsweise, wenn ein Start-up Verlust schreibt, dass sie dem die Abgabe nicht schulden muss oder vielleicht einfach kann Stunden, bis sie mal Gewinn macht, weil ein Startup hat ja, im Normalfall gibt es mehr Geld aus, als es einnimmt und darum muss es Geld sammeln bei Investoren, um die Rechnungen zu zahlen. Und ich finde es ein bisschen komisch, dass man dann eigentlich von dem Geld, das gesammelt wird, schon einen Teil an den Staat muss abgeben, bevor man überhaupt selber Geld verdient. Und
ja, das aber sind da müssen so wir dem Startup mal Zeit geben, um die Idee überhaupt können beweisen. Da ist auch viel Ausprobieren nötig.
Genau, und sobald es dann funktioniert, kann man die Steuern zahlen. Oder man sagt zum Beispiel, man zahlt nicht anderen aber 1 Million die Stempelsteuer, sondern erst ab 5 Millionen. Das sind so Ideen, die rum sind. Aber ich glaube, das sind die zwei Hauptschwerpunkte, einfacher, günstiger zu Kapital kommen und einfacher und günstiger, also günstiger im Sinne von einem tiefen Lohn zahlen, aber günstiger im Sinne von der Bürokratie, gute Arbeitskräfte können rekrutieren.
Ja, wir haben ja in der Schweiz eigentlich sehr gute Bedingungen, eben gerade mit unserem Bildungsstandort und gleich so die Unicorns, wie man sie nennt, die Startups, die dann 1 Milliarde und mehr wert sind, aus der Schweiz sind die relativ selten.
Sie sind selten, aber es gibt sie und es sind teilweise auch Hidden Champions, die man halt gar nicht so gut kennt, die eine grosse Öffentlichkeit sind, weil es meistens wahrscheinlich eher B2B-Unternehmungen sind. Die Schweiz ist kein Land, um im B2C-Bereich ein Unicorn werden können. Ich meine, jetzt eine prominente Ausnahme ist On, die wir alle gut kennen, aber selbst die für den Unicorn-Status haben, die müssen ins Ausland Kapital holen, weil sie halt haben ausländische Märkte erschliessen. Und da verstehe ich auch Firmen, dass sie irgendwann sagen, wir können dann nicht nur mit Schweizer Geld wachsen, weil wir meistens kommt mit dem Geld auch wissen und wenn ich einen Investor von Amerika habe, kann der mir Türen öffnen. Aber es gibt auch andere Unicorns, die man nicht so kennt. Scandit beispielsweise. Eins, wo ich glaube auch Twint-Technologie ist, basiert auch ein bisschen auf dem, also QR-Codes und so. Das ist jetzt nicht das Produkt, das man irgendwie im Migros und Coop kaufen kann. Aber da gibt es durchaus Unicorns, die eben die Öffentlichkeit nicht bekannt sind.
Der andere Themenschwerpunkt, den du dich stark machst jetzt auf Bundesebene, ist, dass Digitalisierungsprojekte in der Bundesverwaltung schneller vorwärts gehen können. Eben, wir haben es vorher gesagt, es wäre viel möglich. Man könnte mehr solche Tools bauen, die die Abläufe einfacher machen und trotzdem Föderalismus beibehalten. Aber für das muss man die Projekte umsetzen. Und du hast einmal gesagt, in der Corona-Zeit hat es Anläufe gegeben, wo man wie hat bewiesen hat, wenn wir eine Krise haben rundherum, dann kann es schnell gehen. Und jetzt müsste so etwas doch auch möglich sein, wenn man nicht im Krisenmodus ist.
Genau, da habe ich eine Motion gemacht, die jetzt auch vom Nationalrat gut geheißen worden ist. Die ist jetzt im Ständerat hängig, die fordert, dass wir interdepartementale, das habe ich wahrscheinlich falsch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, Teams macht, wo eben nicht, heute ist es so, dass eigentlich jedem Departement die entsprechenden Projekte vorantrieben werden und irgendwann gibt es vielleicht eine Frage rechtlicher Natur, dann ist das Bundesamt für Justiz involviert oder es gibt eine Frage vom Datenmanagement, dann ist das Bundesamt für Statistik involviert. Und was mir vorschreibt, ist eigentlich, dass von Anfang an, wenn man das Digitalisierungsprojekt aufgleist, all die relevanten Schnittstellen schon an Bord sind. Dass es wie ein interdisziplinäres Team ist, das von Anfang an die Schlüsselprojekte dann eigentlich begleiten, sodass man nicht mal die ganze Arbeit in einem Departement macht. Nachher sagt man, also jetzt geht es ins Bundesamt für Justiz für die nächsten 6 Monate und dann geht es ins Bundesamt für Statistik für 6 Monate, sondern von Anfang an eigentlich miteinander zusammenarbeiten. Und das ist während Covid recht gut gelungen. Weil das BAG war im Lead, aber dann hat nebendran eben das BO, das Bundesamt für Justiz mitgeschafft und so weiter. Und den Input habe ich effektiv aus der Verwaltung rausgekommen, wo Leute gesagt haben, hey, da haben wir so gut zusammenarbeiten können. Und jetzt sind alle wieder in ihre Silos zurück. Und um das ein bisschen durchbrechen, habe ich da die Motion eingereicht und hoffe sehr, dass das auch ein Anstoß kann sein, dass wir die wichtigen Bundesdigitalprojekte schneller und besser voranbringen können.
Du schreibst ja in dieser Motion von der Idee von einem Fast-Track, dass gewisse wichtige Projekte wie schneller durchkommen. Aber das tönt natürlich schon auch ein bisschen nach der Silicon Valley-Mentalität «Move fast and break things». Das kann sich ein Facebook natürlich erlauben. Die haben einfach mal gemacht und geschaut. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann machen wir es anders. Auf Bundesebene ist das wie nicht möglich. Da können wir nicht Sachen aus Versehen kaputt machen, weil wir schnell zu schnell waren.
Nein, kaputt machen sollte man nicht, aber man sollte durchaus einen Rahmen schaffen, wo man darf ausprobieren und Fehler machen, solange die Fehler nicht zu teuer sind und solange man sie nicht wiederholt. Oder? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man wie einen geschützten Rahmen hat, wo man kann auch experimentieren kann und somit auch einen Fortschritt zu erzielen. Wenn man immer zuerst 100-seitige Berichte schreiben und abwägen und so, dann können wir nicht vorwärts. Also ich glaube, gewisse Methoden auch agiler zu werden, das ist durchaus etwas, was wird auch heute schon gelebt, oder? Das sind, wenn man so sagt, ja, in der Amtsstube, dann klingt das immer so ein bisschen nostalgisch, aber die sind teilweise auch gut, haben wirklich gute Leute. Bundesamt für Informatik, das BIT, habe ich vorher noch nicht erwähnt, wo natürlich auch immer eine Schlüsselrolle hat bei den Digitalisierungsthemen. Also die haben jetzt nicht alle gewartet, bis ich einen Vorstoss hier reiche. Die sind heute schon sehr weit. Aber ich denke durchaus, eine gewisse Startup-Mentalität schadet auch beim Bund nicht. Aber es ist klar, es geht um Steuergelder und da muss man andere Ansprüche haben, als wenn man einfach irgendwelches Risikokapital hat und kann sagen, es kommt gut, es kommt nicht gut.
Ja, aber das Fehler machen, wo ja in der Privatwirtschaft, oder sagen wir, im modernen, agilen Teil von der Privatwirtschaft ist das gang und gäbe. Ja, man muss Sachen ausprobieren, aber das Fehler machen ist etwas, so nicht so schweizerisch ist, dass man Fehler darf machen und dazu darf stehen.
Ja, aber ich glaube, also es ist eine kulturelle Frage. Ich glaube, es hat nicht nur mit der Schweiz zu tun, sondern mit Europa generell gegenüber Amerika, wo dort eine andere Kultur hat. Das ist auch nicht nur gesund, oder? Wenn man auf Amerika über schaut. Ich denke, am Schluss wäre es eine gesunde Mischung zwischen dem europäischen und vor allem schweizerischen Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein gegenüber dem Experimentieren. Ich glaube, das ist etwas, was wir in der Gesellschaft noch dazulernen müssen, aber das findet ja auch viel statt und es hat mal einen Trend gegeben von diesen Fuck-Up-Nights. Ich habe jetzt nicht mehr so viel gesehen, aber früher hat man ja gesagt, jetzt sind wir Events organisieren, wo einfach der Speaker erzählt, wie er oder sie gescheitert ist. Mhm. Und das hat auch etwas gebrochen, oder? Dass man nicht mehr nur einfach erzählt, wie cool dass man alles gemacht hat, sondern auch mal etwas Kritisches kann zeigen.
Einerseits hast du jetzt gesehen, die Bundesverwaltung ist nicht immer so amtsstubbig, die können ganz agil sein. Gleichzeitig das Gleiche gilt ja auch für die Privatwirtschaft. Auch dort sind nicht alle in agilen, schnellen Teams unterwegs. Also manches Schweizer KMU ist immer noch recht päppig. Gibt es dort etwas, das in die andere Richtung, wo ein KMU kann profitieren kann von was auf Bundesebene läuft, punkto Digitalisierung?
Ich glaube, als KMU sollte man nicht warten, quasi was vom Bund kommt. Das ist für mich immer auch die können sagen, sie haben eine Idee, welches Gesetz das wir anpassen können. Das sage ich immer. Ich würde mal einen Business Case machen, so dass er unabhängig von dem funktioniert, was im Bundeshaus passiert, weil im Bundeshaus alles eben ein bisschen langsamer geht, weil es ist Demokratie, die ist nicht auf Effizienz getrimmt, die ist auf den Zusammenhalt vom Land getrimmt und um das Funktionieren vom Land. Darum glaube ich, als KMU ist eigentlich am gescheitsten, wenn wir versucht, im bestehenden gesetzlichen Rahmen das Beste daraus zu machen. Und das ist auch meine Ermutigung nochmal. Das Schweizer Gesetz lässt eigentlich sehr vieles zu. Und ich glaube, viele Probleme könnten gelöst werden, wenn man das Gesetz genau liest, genau versteht. Oder wir haben jetzt das neue Datenschutzgesetz, wo ich weiss, für jede Firma viel Bürokratie gebracht hat. Aber wenn man das mal verstanden hat, was ist der Mechanismus dahinter und man die Einwilligung dann von den einzelnen Leuten abholt, wenn man mit diesen Daten arbeiten will, dann kann man auch mit diesen Daten arbeiten. Also das ist jetzt zum Beispiel etwas für mich, was klar ist. Am Anfang ist es sehr viel Bürokratie. Das haben wir von der EU quasi geerbt. Das ist die EU-Verordnung, DSGVO, die wir quasi in der Schweiz dann vollzogen haben, weil sonst praktisch jede Firma einfach hätte müssen, das Schweizer Gesetz und das EU-Gesetz nachvollziehen. Jetzt kann man einfach nur das Schweizer Gesetz nachvollziehen. Aber wenn man das mal verstanden hat, dann kann man auch sehr viel in der Schweiz machen, ohne dass man abhängig ist vom Bund.
Die nächste grosse Revolution in der digitalen Welt, die bringt jetzt die künstliche Intelligenz. Für was hast du, was ist deine letzte Abfrage bei ChatGPT gewesen?
Regelmäßig mache ich Abfragen, ehrlich gesagt. Also, wenn ich gerade unterwegs bin oder so und ich weiss, ich muss noch irgendein längeres Mail wegen etwas machen. Ich habe letztens hat mir einen Bürger geschrieben bezüglich einem politischen Vorstoss. Und dann, das war ein relativ langes Mail gewesen. Es ist von einem Jurist gekommen. Die schreiben meistens längere Mails. Nicht gegen Juristen. Ich mache jetzt selber noch juristische Ausbildung. Aber ich habe dann kurz 4 Stichwörter geschrieben und gesagt, kannst du mir bitte ein Mail entwerfen, wo die 4 Grundstoßrichtungen beinhaltet. Und dann habe ich aber dann nochmal drüber gehen und das nochmal anpassen. Also es ist ja noch nicht perfekt, aber es hilft natürlich da auch gute Antwort zurückgeben. Das Dankbare ist, ChatGPT gibt ihr auch längere Antworten. Also wenn du das langes Mail bekommst, dann habe ich immer schlechtes Gewissen, wenn du eine kurze Antwort schreibst. Und so habe ich auch eine längere Antwort können zurückschicken.
Wo siehst du den grössten Nutzen? Also klar, ein Mail vorformulieren, das ist noch praktisch, ist jetzt aber nicht eine Revolution. Wo siehst du einen richtig grossen Nutzen?
Ich glaube, wir müssen wegkommen, nur von Digitalisierung reden, sondern mehr von Automatisierung. Weil Digitalisierung ist ja eigentlich schon lange gang und gäbe. Also eben selbst jetzt Leute, die 80, 90 sind, die lesen die Zeitung auf dem E-Paper. Und ich will nicht sagen, dass 100% alle sind digital. Natürlich muss man auch als Staat schauen, dass die, die nicht digital sind, einen Anschluss haben. Aber faktisch arbeiten heute schon alle mit Computern, fast niemand mehr mit Fax. Aber trotzdem reden wir immer von mehr Bürokratie, immer von mehr Formularen und so weiter. Und das ist das Problem, weil man halt die analoge Welt einfach copy-pasted digital hat. Und ich erhoffe mir mit der künstlichen Intelligenz, dass wir eben gescheitere Prozesse haben oder auf Basis von all den digitalen Dokumenten, wo wir vorher in den Ordner hatten und jetzt einfach als PDF haben, dass dort dank KI viel schneller Informationen daraus gewonnen werden und verarbeitet werden. Und eigentlich das lästige Suchen und Verarbeiten von Dokumenten erübrigt wird, indem das KI einem die Arbeit abnehmen kann.
Aber erübrigt wird, heisst auch, es gehen Jobs verloren. Also man hat ja können lesen von Klarna zum Beispiel, dass skandinavische der Zahlungsverarbeiter, wo im Dezember von letztem Jahr einen Einstellungsstopp gemacht hat, die stellen niemanden mehr an, außer die Leute, die mit KI umgehen. Und der CEO hat gesagt, die KI macht mir den Job von 700 Leuten im Kundendienst. Was sagst du den Leuten, die dort vorher im Kundendienst geschafft haben?
Ja, also wenn sie Leute herausstellen, das wäre etwas, wo ein klassisches Schicksal ist für die einzelne Person. Und ich finde, da hat man als Firma auch soziale Verantwortung, dass man für gute Anschlusslösungen suchen tut. Die Frage ist immer, wenn man nicht mit der Zeit geht, dann wird es wahrscheinlich mehr Stellen kosten. Also wenn man als Firma stark betroffen ist von dieser Disruption, glaube ich, ist es gescheiter, wenn man jetzt sich dieser Disruption stellt und gegebenenfalls Anpassungen muss machen bei den Stellen oder einem Stellenprofil. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir im Moment in der Schweiz mehr eigentlich Leute haben, die ins Pensionsalter gehen, als die in den Arbeitsmarkt reinkommen. Wir reden von 20'000 Menschen, die heute eine Stelle haben, die in einem Jahr die Stelle nicht mehr besetzen, weil sie pensioniert werden. Also allein schon deswegen haben wir eigentlich einen enormen Druck, auf die Wirtschaft produktiver zu werden mit weniger Menschen, weil im Moment einfach mehr Menschen den Arbeitsmarkt verlassen, als reinkommen. Und wenn man da dabei noch überlegt, dass wir ja sehr stark gewachsen sind, bevölkerungsmässig in der Schweiz, und die Bevölkerung auch irgendwann findet, das Wachstum soll nicht gleich schnell weitergehen. Wenn man dann eins und eins zusammenzählt, dann ist klar, dann können wir nur dank Produktivitätssteigerungen, dank digitalen Tools überhaupt den Wohlstand erhalten, den wir heute haben, weil wir haben weniger Menschen am Arbeitsplatz, die viel mehr leisten müssen. Und das geht nur dank auch künstlicher Intelligenz. Also vor 10 Jahren hat man noch mehr den Diskurs gehabt, Digitalisierung kostet uns Jobs und so weiter. Und ich glaube, mittlerweile sind alle froh, haben wir sie, weil wenn man sie nicht einsetzt in der Schweiz, eine Produktivitätssteigerung, dann wären die Jobs ins Ausland gegangen und das wäre auch nicht gut für die Schweiz. Also es gibt ein gutes Buch, The Power of Creative Destruction heisst es. Und die haben wissenschaftlich geschaut, dass die Länder, die offener gegenüber der Digitalisierung sind, wo man eigentlich dann immer die Angst war, da werden Jobs vernichtet, dass die am Schluss mehr Jobs geschaffen haben, als die Länder, die blockiert haben. Ich habe ein Beispiel noch, ich rede immer viel zu lange, es tut mir leid, meine Antwort, aber ich war letztes Mal bei der Geberi in Rapperswil-Jona in dieser Produktionshalle und das ist wirklich eindrücklich. Die tun teils Sachen von Geberi herstellen, die sie weltweit vertreiben, nur aus Rapperswil-Jona. Kein anderes Werk auf der Welt als Rapperswil-Jona. Und man sieht fast keinen Menschen mehr in diesen Produktionshallen. Aber die man sieht, die sind hochspezialisiert, haben einen guten Lohn, haben eine sichere Arbeitsumgebung und die zahlen die Steuern in der Schweiz. Und das zeigt für mich einfach, wie wichtig das ist, dass wir ein Rahmenbedingungen schaffen, dass die Firmen in der Schweiz bleiben. Weil alternativ hätte man sagen können, man macht das Werk in Polen. Man hat vielleicht doppelt so viele Angestellte, weil man noch mehr händisch macht und weniger innovativ. Aber dann sind die Jobs nicht mehr in der Schweiz. Und darum müssen wir als Regulator die besten Voraussetzungen schaffen, dass man in der Schweiz in Digitalisierung investieren kann.
Mit der künstlichen Intelligenz ist es wie mit allen Werkzeugen. Man kann die auch brauchen, für böse Sachen zu machen oder destruktive Sachen zu machen. Hast du nicht Angst im politischen Alltag, ich meine, auch mit den ganzen Fakes, die man machen kann? Ich habe jetzt 20 Minuten Stimmmaterial von dir. Oder eigentlich könntest du jetzt gehen und ich könnte die restlichen Antworten töckeln an der Tastatur. Man könnte das digitalisieren, deine Stimme, das hört man nicht mehr gross. Die KI ist so gut. Hast du nicht Angst, dass dir jemand Worte ins Maul legt?
Doch, die Gefahr ist sicher rum, gerade in einer Demokratie oder wahrscheinlich auch in jeder Form von Regierung. Die Deepfakes ist ein Thema. Einerseits glaube ich, dass die Lösung nur durch Innovation wird kommen. Also, dass man beispielsweise kann, quasi wie eine Art ein Wahrheitsstempel
ein Wasserzeichen
auf gewisse Bilder machen oder so in Zukunft, wo man vielleicht auch mit einer Blockchain oder so kann man sagen, das Bild, das ist so existiert, es ist auf einer Blockchain gespeichert und wenn dann ein anderes Bild im anderen Kontext erscheint und das Wasserzeichen drauf hat, muss man halt als Bürger prinzipiell mal kritisch sein. Das Problem ist natürlich, viele sehen das, also die Aufmerksamkeitsspanne ist ja meistens bei ein paar Sekunden, oder? Bei den meisten Leuten, also auch bei mir. Und dann tut man sie nicht mega genau anschauen. Also die Gefahr von Manipulation ist immens. Ich glaube, das muss man aber schauen, dass man, wie auch in den bestehenden Gesetzen, wir haben ein Strafgesetzbuch und wir haben irgendwie eine Verleumdung und so weiter, ist ja schon im Strafgesetzbuch drin. Und ich glaube, es ist viel wichtiger zu überlegen, welche Antworten geben schon die heutige Gesetzgebung? Wir haben schon das Datenschutzgesetz, oder? Und wo haben wir wirklich eine Gesetzeslücke? Weil ich bin dann dagegen, zu sagen, jetzt machen wir das Gesetz durch die künstliche Intelligenz, weil dann tut man versuchen, Technologie oder einen Algorithmus zu regulieren, der sich ständig weiterentwickelt. Also ich finde es eigentlich viel gescheiter, dass man sagt, welche Prinzipien sind uns wichtig und dass man die Prinzipien festhält und dann schaut, braucht es dann Anpassung? Also müssen wir das Datenschutzgesetz anpassen aufgrund von der technologischen Entwicklung und nicht irgendein völlig neues Gesetz machen, das dann mega schnell veraltet ist.
Aber alle Gesetze nützen ja nichts, wenn das Vertrauen verloren geht schlussendlich. Weil ja, klar kann ich theoretisch dann jemanden anzeigen, der eben die KI eingesetzt hat, aber der Schaden ist wie schon passiert. Und es gibt ja auch noch das andere, quasi das Gegenteil vom Fake, was ich jetzt auch schon mehrfach gelesen habe, zum Beispiel in Argentinien ist das passiert, da ist einem Politiker sexueller Missbrauch vorgeworfen worden und es gibt Audio-Files, die das belegen, was er gesehen hat und gemacht hat oder sollen belegen, weil er steht jetzt her und sagt, ja, die Audio-Files, das ist ein Fake, das war gar nicht ich. Also da geht ja sämtliches Vertrauen irgendwo durch verloren. Und jetzt haben wir das ja ein super Wahljahr, nicht nur in den USA, sondern noch in mehreren anderen Demokratien weltweit. Ich glaube, mehr als die Hälfte von allen Bewohnenden von Demokratien dürfen das Jahr wählen. Und in so einem Wahljahr, in so einem super Wahljahr, wenn das Vertrauen verloren geht, dann verlieren wir schon sehr, sehr viel.
Das ist absolut richtig in der Analyse. Es ist auch schwierig, einfache Lösungen zu finden. Ich meine, wir haben das Cambridge Analytica gehabt, wo Schlagzeilen gemacht hat. Es gibt teilweise eben Kandidaten. Ich glaube, Donald Trump hat immer gesagt, da wird geschummelt bei gewissen Staaten, oder? Und so eigentlich das Misstrauen schürt. Also, das ist eine gewisse Taktik, oder? Ich glaube, am Schluss ist es wirklich wichtig, dass man Prinzipien reguliert. Und nicht versucht, den Algorithmus irgendwo durchzuregulieren. Aber da ist natürlich die Geschwindigkeit enorm. Also das ist exponentiell. Und Politiker oder generell das menschliche Hirn denkt ja linear. Und das ist sowieso mal eine Herausforderung. Und für den Gesetzgeber ist es eine doppelte Herausforderung, weil die KI-Algorithmen die sich so schnell weiterentwickeln, dass die Politik gar nicht nachkommt im Gesetzesprozess. Und umso wichtiger ist es eben, dass wir uns unterhalten über Prinzipien und eigentlich die definieren. Und dann, glaube ich, schafft es auch die lineare Gesetzgebung, das exponentielle Veränderung irgendwo durch umzugehen.
Und du bist ja ein junger Politiker da im Bundeshaus, gehörst du zu den paar Jüngsten, von dem her auch prädestiniert halt Vertreter der nächsten Generation mit den ganzen neuen Technologien. Du bist für Economy Suisse ja auch ein Botschafter von der Wirtschaft. Wie verstehst du die Rolle?
Es ist das Schweizer Erfolgsrezept, dass wir ein Milizparlament haben, wo eben die Regulatoren, wie wir das sind, Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber, möglichst näher an den Menschen sind. Und ich glaube, in anderen Ländern, wo das eben viel mehr getrennt ist, wo es quasi eine Klassenpolitik gibt und nachher Bürgerinnen und Bürger, werden die Lösungen schlechter und der Unmut im Volk wird grösser. Und das ist etwas, was ich versuche, nicht zu bekämpfen, aber in dem Sinn sicherstellen, dass es in der Schweiz nicht so weit kommt, indem ich selber arbeiten tue. Ich habe eine eigene Firma, ich bin aber auch noch bei anderen Firmen engagiert, Pflanzentransport beispielsweise. Dort komme ich sehr viel mit über. Ich merke, dass die Leute beschäftigen, ich merke, wie die Leute reden auch. Meine Gefahr ist auch, wenn man den ganzen Tag Gesetzesartikel durchliest und Botschaften vom Bundesrat, das hat ja auch so eine eigene Sprache, die das annimmt. Und irgendwann verstehen die Leute nicht mehr, wenn man dann auch so redet. Und für mich ist das immer ein bisschen der Reality-Check, wenn ich nach 3 Wochen Session wieder draußen bin, um zu hören, was passiert. Und in dem Sinn bin ich Botschafter ja, von der Wirtschaft. Ist halt immer, die Wirtschaft wird immer als anonymes Gebilde wahrgenommen. Nicht mehr so, wie das früher verkörpert worden ist durch wenige Personen. Ist es jetzt einfach so ein bisschen Konzern oder so. Und mir ist es einfach wichtig, zu zeigen, dass wir, die Wirtschaft sind einerseits alle kleinere und mittlere Firmen, sind alles Leute, die in der Schweiz investieren, die Arbeitsplätze schaffen, und am Schluss sind auch wir Konsumentinnen und Konsumenten, also alle Personen in der Schweiz sind Teil von der Wirtschaft.
Und du bringst die Wirtschaft in die Politik, aber auch umgekehrt, und du schon vermitteln in die andere Richtung, zum Beispiel, du hast ja auch deinen eigenen Podcast.
Genau, ich habe einen Wochenkommentar, wo ich einmal pro Woche 10 Minuten zu einem spezifischen Thema rede. Und es ist noch spannend, dass ich da teils für Rückmeldungen daraus herausbekomme, wie viele Leute sagen, sie kommen dadurch einen Einblick über, den sie sonst nicht hätten. Und das finde ich noch wichtig, weil für uns ist sehr vieles sehr schnell selbstverständlich, oder? Also, du hast am Anfang vom Podcast erwähnt, das ehrwürdige Gebäude, wo wir drin sind, oder? Und das ist, für mich ist das wie eine Art mein zweites Büro, wenn man so will. Man gewöhnt sich daran. Aber auch viele Abläufe und viele Entscheidungen, wieso sagen wir zu dem Ja und zum anderen Nein, ist für uns vielleicht selbstverständlich, aber für viele Leute weniger, weil sie nicht die Abläufe dahinter kennen. Und darum ist es für mich wichtig, von Anfang an, seit ich eigentlich politisch aktiv bin und umso mehr, seitdem ich gewählt bin, in einem öffentlichen Amt, dass ich transparent auch kommuniziere, was wir machen, wieso wir es machen. Ich wollte das richtig ausüben, weil ich finde, am Schluss sind wir auch Rechenschaft der Bevölkerung schuldig.
Das haben wir jetzt so da in diesem Podcast gemacht. Danke vielmals für deine Zeit, André Silberschmidt. Unternehmer, Start-up-Gründer, FDP-Nationalrat, FDP-Vizepräsident. Merci vielmals für das Gespräch.
Danke dir vielmals.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört, dann verpasst ihr nämlich keine Episode. «Kontext – Wirtschaft im Gespräch» ist ein Podcast von Economy Suisse. Idee und Konzept von Michael Wiesner und Nina Weibel, Schnitt und Technik von Nils Passen. Der Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nico Leuenberger, von der Podcast-Schmiede. Wir hören uns!